Lasst uns jetzt gemeinsam 2. Mose 23 und dort lasst uns lesen einen sehr bedeutenden Text. Der Vers 7. 2. Mose 23, Vers 7. Von einer betrügerischen Sache halte dich fern und den Unschuldigen und Gerechten bringe nicht um. Denn ich spreche keinen Gottlosen gerecht. Wir wollen uns diesen Vers einmal näher miteinander anschauen. Es ist eine Aufforderung des Herrn. Du und ich sollen uns fernhalten von etwas. Wovon? Von einer betrügerischen Sache. Nun, die scheint uns etwas ganz Normales. Aber wir werden erkennen, dass es nicht etwas Normales ist, sondern dass sehr viel hierin steckt, was unser persönliches Leben betrifft. Von einer betrügerischen Sache halte dich fern. Was bedeutet es, sich fernzuhalten? Abstand zu nehmen. Wie groß soll dieser Abstand sein? Sehr groß sein, nicht wahr? Das bedeutet, sollen wir nahe an diese betrügerische Sache kommen können? Nein. Es gelte also zu erkennen, was eine betrügerische Sache ist. In anderen Worten, wir müssten verstehen, wie Gott Sünde versteht. Und wenn wir wirklich Sünde im rechten Licht erkennen könnten, wären wir dann in der Lage, uns von ihr weit zu entfernen? Wenn wir wirklich wüssten, was Sünde ist, könnten wir dann Abstand nehmen von der Sünde? Ich glaube ja. Und deswegen geht es im Plan der Erlösung darum, Sünde bekannt zu machen. Durch den Gekreuzigten. Indem der Gekreuzigte bekannt gemacht wird, wird Sünde offenbart. Und es gibt keinen anderen Weg. Und einer der Gründe, weshalb wir noch hier sind, ist, dass wir versucht haben, Sünde bekannt zu machen ohne den Gekreuzigten. Sünde zu offenbaren ohne den Sündenträger. Und deshalb gibt es in dem Leben vieler Christen, zu denen sicher auch die meisten von uns gehört haben in unserer Erfahrung, und wir selber können davon auch erzählen, Abschnitte unseres Lebens, die nicht glücklich sind, die nicht die Freude Gottes offenbaren. Aber ist Freude nicht das Kennwort eines Christen? Und wenn dieses Leben ein Leben der Anfechtungen ist, bedeutet das dann, dass ich nur freudig sein werde, wenn ich nicht angefochten bin? Wenn doch dieses Leben ein Leben der Anfechtungen ist? Oder ist es möglich, das zu leben, was John gestern Abend sagte? Dass Freude aufkommt in der Anfechtung? Dass wir zwar oft traurig sein werden, aber nicht über die Anfechtung, sondern über unsere Sünden. Über das, was wir an Jesus getan haben. Und wir möchten diesen Vers näher beleuchten, aber wir möchten, bevor wir das jetzt tun, einen weiteren hinzuziehen. Lasst uns doch dazu Jakobus aufschlagen. Jakobus, und dort ganz am Anfang wollen wir eine Aussage lesen. Jakobus Kapitel 1. Wir lesen dort den Vers 2. Jakobus Kapitel 1, Vers 2. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Ich möchte euch heute die Erfahrung ans Herz legen, dass du nicht ruhen mögest, bevor diese Aussage nicht eine Gewissheit sei in dir. Solange diese Aussage nämlich nicht eine Gewissheit ist in mir, kann ich mit Sicherheit davon ausgehen, dass ich die Erkenntnis Gottes noch nicht so habe, wie er sie will. Wenn ich angefochten bin und meine Reaktion innerlich nicht Dankbarkeit ist, Herr, offenbare dich, dann bedeutet das, dass ich an dem noch vorbeigehe, was die Eingangstür ist in das Reich Gottes. Und das ist mir heute Morgen sehr wichtig. Das ist für mich die Grundlage der Dinge, die wir diese Woche auch in den Andachten besprechen wollen. Wenn ich durch eine Türe gehe, dann weil ich wo hinein will. Und ihr seid alle heute durch eine Türe gekommen, weil ihr wo hinein wolltet. Und Jesus spricht von dieser Türe. Und wir haben es oft gehört, aber wir haben es nicht uns zu Herzen genommen. Oder nicht bedeutend genug zu Herzen genommen. Und ich gehöre auch dazu. Und Jesus möchte, dass wir erkennen, dass er diese Türe ist. Und diese Türe beinhaltet ein Kreuz. Nicht ein Kreuz, das du um deinen Hals trägst. Ellen White nennt jene, die durch die letzte große Trübsalzeit gehen, jene, die das Zeichen des Kreuzes an ihrer Stirn haben. Das bedeutet, die Bedeutung Jesu Christi ist ihnen in ihre Erfahrung gelangt. In 1. Korinther Kapitel 2, Vers 2 dort lesen wir: Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus und zwar als Gekreuzigten. Schuldig. Wie oft haben wir Verkündiger das weitergegeben? Aber es war nicht die Wahrheit. Warum nicht? Weil wir nicht beständig frei von Unbarmherzigkeit und beständig stark im Ringen Gottes gelebt haben. Das bedeutet, wir sind selbstgerecht. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das bedeutet, er wird beständig überwinden. Er wird beständig siegen. Er wird beständig lieben. Er wird nie unbarmherzig sein. Alles andere ist Selbstgerechtigkeit. Alles andere ist der eigene Weg. Alles andere bedeutet, sich das Heil erwerben zu wollen aus eigener Kraft, durch eigene Anstrengungen, durch Leistung und Gesetzeswerke. Wer aber frei ist, lebt aus Gott. Wer frei ist, muss nichts mehr dem hinzufügen. Wer frei ist, vermag still zu leiden. Und als ich gestern Abend in mein Zimmer kam, dachte ich: Herr, du hast es sehr gut gemacht. Denn dort habt ihr ja einen Bibelvers gefunden. Und ich bin überzeugt, dass einer nach dem anderen, der das aufmerksam gelesen hat, jetzt hierher kommen könnte und erzählen könnte, was Gott an ihm getan hat durch den Bibelvers, den er gelesen hat. Ist das so? Wem geht es so? Könntest du nach vorne kommen und es kurz uns berichten? Bitte. Jemand anders, der uns das kurz mitteilen möchte? Jemand, der jetzt von Gott aufgefordert wird, nicht von mir. Möchtest du, Franziska? Gut, dann möchte ich euch meine Erfahrung erzählen. Ihr könnt sie mit mir lesen in Jesaja 30, Vers 15. Jesaja Kapitel 30, Vers 15. Und dort steht: Denn so spricht Gott, der Herr, der Heilige Israels: Durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden, im Stille sein und im Vertrauen lege eure Stärke. Das war für mich, denn ich wusste, genau das brauche ich. Und danach sehnt sich mein Herz die ganze Zeit. Ich versuche jeden Augenblick zu finden, wo ich stille Zeit habe, wo ich ruhen kann in Gott, wo ich aus seinem Wort gespeist werden kann, Wir müssen lernen, diese Spannung zu ertragen, die deshalb da ist, weil wir ein gefallenes menschliches Fleisch haben, das diese Stille nicht will, das alles selber tun will. Du kannst es noch so sehr intellektuell verstehen oder wollen oder nach deinem Gemüt wünschen. Du brauchst diese Stille. Und diese Stille kommt im Wort. Diese Stille kommt nur, wenn du dir Zeit nimmst mit Gott. Diese Stille kommt nur dann, wenn du dich hinkniest und sagst, Herr, hilf mir. Komm und rede zu deinem Knecht. Und oft ist es vielleicht im Leben eines Christen, der diesen Weg erst zu gehen beginnt, so, dass er gar nicht willig ist. Und dann sag, Herr, mache du mich willig. Willig zu sein. Habt ihr das schon mal gebetet? Herr, mache du mich willig. Willig zu sein. Und ich glaube, Gott möchte uns offenbaren, dass all die Niederlagen und die Traurigkeit unseres Lebens aus der Tatsache herrühren, dass wir nicht zugelassen haben, dass er unsere Gerechtigkeit ist. Und dies ist nicht nur ein Wort, sondern Gerechtigkeit bedeutet, dass Gerechtigkeit da ist. Und wo ist Gerechtigkeit? Nun, Paulus sagt es. Wir haben es gelesen. Ich weiß, sagt er, nichts als Jesus, den Gekreuzigten. Da ist Gerechtigkeit. Im Römerbrief wird das veranschaulicht, im Kapitel 1. In Vers 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums Christi nicht. Wie ist das möglich? Es ist kein Lippenbekenntnis. Es ist dann möglich, wenn sein Leben dein Leben geworden ist und seine Gerechtigkeit deine Gerechtigkeit. Es ist Gottes Kraft, Dynamis, Dynamit. Dynamo, Kraft zur Errettung, Rettung von Sünde. Matthäus 1, Vers 21. Du wirst ihn Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Psalm 119, Vers 11 sagt, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wider dich sündige. Ich soll also mich weit entfernen von Sünde, weit entfernen von allem, was verkehrt ist, ganz weit. Dazu aber muss ich wissen, was ihn ans Kreuz gebracht hat. Und ich erkenne es, indem ich den Gekreuzigten sehe. Denn wenn ich ihn erkenne und ihn betrachte, erkenne ich, was ihn ans Kreuz geführt hat und lerne mich dann entschieden davon zu entfernen. Weiter in Römer 1, Vers 16 und 17. Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Diese Kraft macht aus deinem Leben ein wahres christliches Leben, das in Gottes Gerechtigkeit steht. Denn Johannes erklärt es einmal an anderer Stelle im ersten Johannesbrief. Im Kapitel 3, im ersten Johannesbrief, im Kapitel 3, und ich lese dort ab Vers 4. Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit, und die Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen, dass wir also ganz weit von ihnen entfernt sind. Warum? Weil er sie hinweggenommen hat. Wo hat er sie denn hingebracht? In das Heiligtum. Aber in das Heiligtum kann doch keine Sünde. Jawohl. Aber nur vergebene Sünde. Vergebene Sünde. Was aber ist vergebene Sünde, die hinweggenommen wird? Vergebene Sünde ist Sünde, die aufgegeben worden ist. Vergebene Sünde ist Sünde, von der du dich entfernt hast. Vergebene Sünde ist Sünde, die Vergangenheit ist. Vergebene Sünde ist die Kraft Gottes und seine Gerechtigkeit durch den Glauben an ihn in deinem Leben, dir zugerechnet. Und zugerechnet bedeutet, dir geschenkt. Und geschenkt bedeutet, du hast es. Und du hast es bedeutet, dein Herz ist umgewandelt worden. Deine Gesinnung ist verändert worden. Dein Geschmack ist ein neuer. Deine Gedanken sind in einen neuen Kanal eingetreten. Ja, du hast die Gerechtigkeit Gottes in deinem Leben praktisch empfangen. Ich lese weiter im 1. Johannes 3. Und ihr wisst, Vers 5, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen. Und in ihm ist keine Sünde. In ihm ist keine Sünde. Aber sagt die Bibel nicht, er in dir und du in ihm? Wenn in ihm keine Sünde ist und er ist in dir, stimmt dann das noch für uns, was Paulus sagt in Römer 7? Die Sünde lebt in mir? Oder stimmt dann das, was Paulus in Galater 2, Vers 20 sagt? Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist die Scheide. Es ist die Scheide zwischen Ungerechtigkeit und Gerechtigkeit. Zwischen Unruhe und Ruhe. Auch der Christ wird von Unruhe geplagt. Aber er widersteht ihr im Namen Jesu Christi. Es ist nicht eine Unruhe, die sein Herz erobert. Es ist eine Unruhe, die er spürt durch Versuchung. Satan konnte Jesus quälen, aber nicht überwinden. Diese Plage dringt nicht ein in deine Gedanken. Diese Plage greift deine Gedanken an. Wir müssen zu einer Heiligkeit gelangen aus Gott, in der alles mit dem Denken beginnt. Was du denkst, bist du. Die Propheten haben immer wieder die Rollen der Schrift bekommen, um diese Rollen zu speisen. Satans Denken möchte dich kontrollieren und dir sagen, du bist und bleibst derselbe. Dieser Gedanke ist satanisch. Aus meinem Wörterbuch meines Lebens habe ich das Wort Zweifel herausgestrichen. Es existiert nicht mehr bei mir. Und jeden Tag wirst du von Zweifel und Angst versucht. Aber im Gebet kannst und musst du es überwinden. Und dazu kam Jesus, um dir zu zeigen, dass er die Kraft hat und du den Mut aufbringen kannst, zu glauben, dass du frei bist. Nicht morgen, nicht in einer Woche, nicht in einem Monat oder einem Jahr, nicht irgendwann, sondern jetzt in diesem Augenblick. Alles andere ist Werksgerechtigkeit, es sei denn, du gehörst zu jenen, die Jesus noch gar nicht kennen, die ja erst das Ganze verstehen müssen. Aber dies ist das Evangelium. Aber es ist nicht möglich ohne ein Kreuz, ohne die Tür, ohne ein Joch. Ich lese weiter aus diesem ersten Johannestext. Vers 6. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer in ihm bleibt. Eine Frage. Kommt der Augenblick, wo unser Heiland uns abholen wird? Er kommt, nicht wahr? Und im Hebräerbrief wird es auch gezeigt, wie er kommt. Wenn ihr doch den Finger noch hier im ersten Johannesevangelium behalten wollt. Und im Hebräer heißt es, lasst uns gemeinsam lesen in Hebräer Kapitel 9. Und wir lesen dort Vers 27 und 28. Hebräer 9, Vers 27, 28. Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil, weil sie mit Christus gestorben sind und mit ihm auferstanden sind und das Sündenproblem bei ihnen gelöst wurde, in ihrem Herzen, in ihrem Geist, in ihrem Willen. Und alles hängt vom rechten Einsatz des Willens ab. Die Sünde, wie bemächtigt sie sich eines Menschen? Durch den Willen. Christus starb, um deinen Willen freizusetzen. Alles hängt vom rechten Einsatz des Willens ab. Mein Wille muss auf die Seite des Glaubens und der Tat gestellt werden. Petrus sagt im 2. Petrus 1, dass wir zu Glauben Tugend hinzufügen sollen. Echter Glaube wirkt. Einen intellektuellen Glauben haben alle Dämonen und zittern. Wer aber vor dem Wort Gottes zittert, wird befreit durch das Kreuz. Er nimmt es auf, er erkennt, es geht nicht ohne, und er kalkuliert für jeden Tag seines Lebens die Schmerzen ein, die notwendigerweise erscheinen müssen, wenn du im Absterben deiner selbst diesen Schmerz, den dies kostet, annimmst. Und Johannes sagt dann weiter, im 1. Johannes 3. Wer beginnt, das Wort zu lesen und zu studieren, wird umgewandelt. Ihr merkt, dass es funktioniert, wenn ihr diese Worte hört. Aber Satan wird sie euch versuchen zu rauben und mir auch. Wir müssen im Wort verankert werden. Ellen White sagt, die Versiegelung ist kein äußeres Zeichen. Es ist ein Verankertwerden. Ein Verankertwerden. Anker. Tobias, du weißt, was ein Anker ist. Sein Name bedeutet, Gott ist gut. Wir haben noch einen Tobias hier, gell? Und Dominik, oder? Dominik da, ihr seid drei. Wie wir. Ich habe zwei Brüder. Und wir sind auch drei. Und ihr habt wunderschöne Namen. Daniel, Tobias und Dominik, nicht wahr, Waldemar? Tobias. Gott ist gut. Intellektuell und geistlich. Satan hat es geschafft, dass wir nicht mehr Sünde in der Regel richtig definieren. Wenn wir Sünde richtig verstehen, können wir von Sünde befreit werden. Und jeder möchte das. Und der Weg ist uns offenbart. Wenn wir aber das nicht verstehen, wie können wir dann intellektuell verankert werden? Wo wirft man einen Anker? Wann wirft man einen Anker aus? Wer kann mir das sagen? Wann wirft man einen Anker aus? Wenn das Schiff feststehen will, einer Küste vorgelagert ist. Und habt ihr schon einmal diese Anker gesehen, diese mächtigen Anker und diese gewaltigen eisernen Ketten? Dann wird dieser Anker in das Meer geworfen und findet einen Fels und macht sich fest. Wo muss dein Anker sein? Hebräer, Kapitel 6, Vers 19 und 20. Hebräer 6, Vers 19 und 20, dort steht: Diese Hoffnung halten wir fest. Jesus ist unsere Hoffnung. Weltweite Hoffnung geschieht dadurch, dass du ihn festhältst. Wenn einer ihn festhält, beginnt es. Habakuk, sein Name bedeutet der Umarmer. Und er hat das Wort geprägt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Er wird dadurch leben, dass er umarmt. Komm mal, Daniel, bitte. Das ist mein Freund Daniel. Das kann ich sagen, weil ich überzeugt bin, dass wenn du Jesus im Herzen hast, jedes Gemeindeglied dein Freund ist. Und wenn ich dich jetzt umarme und dich fest umarme, dann ist das, was Glauben bedeutet. Glauben nach der Bibel bedeutet festhalten. Deshalb muss ich Buße tun, damit meine Gesinnung so wird, dass ich immer festhalte. Jeden Augenblick festhalte. Und das tut gut, weil man merkt, da ist Freundschaft. Und wenn du jemandem die Hand gereicht hast und er hat es abgelehnt, reich ihm die Hand erneut. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Setz dich. Und dann heißt es hier, diese gebotene Hoffnung sollen wir ergreifen. Wir halten sie fest als einen sicheren und festen Anker. Hier ist das Wort der Seele. Nicht nur eines Schiffes, deines Lebensschiffes. Du brauchst einen Anker für deine Gedanken. Deine Gedanken müssen jeden Augenblick kontrolliert werden. Jeden Augenblick heilig sein. Jeden Augenblick in Christus sein. Du musst wissen, dass du es nicht aus eigener Kraft vermagst. Und weil wir das nicht wissen, kämpfen wir noch. Das ist deshalb gar nicht das Dramatischste, dass wir noch kämpfen. Wenn wir noch kämpfen, obwohl es dramatisch ist. Denn wäre es nicht so, würde Gott dir damit ein falsches Bekenntnis geben, dass der Gerechte doch aus eigener Kraft gerettet wird, doch aus dem Fleisch heraus gerettet wird. Aber wenn du zerbrichst, kann Gott dich formen. Und es wird zu einer Erfahrung, die beständig wird, sobald du Christus in dich aufgenommen hast. Was dadurch möglich wird, dass durch dieses Wort du gereinigt worden bist, du zerbrochen worden bist, du einen Vater gefunden hast, der dir alles bereits ist. Und hier steht, dass dieser Anker unserer Seele hineinreicht. Wo denn hin? An welchen Ort? Hinein, in welchen Raum? Hinter den Vorhang. Welcher Vorhang heute? Der erste oder der zweite? Wie viel gab es in der Stiftshütte? Zwei. Der erste führte in das Heilige, der zweite in das Allerheiligste. Wann ist Jesus in das Allerheiligste hineingetreten? 1844. An welchem Tag? Am 22. Oktober. Also reicht dieser Anker hinein in seine Gegenwart. Und dort heißt es, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, der hoher Priester in Ewigkeit geworden ist, nach der Weise Melchisedeks. Wenn er hineingegangen ist, dann weil du hineingehst. Er kann nicht ohne dich hineingegangen sein. Er ist erst alleine hineingegangen, aber er ist hineingegangen als Vorläufer, damit du auch hineingehst. Aber bevor man in das Heiligtum geht, das im Himmel ist, muss man am Brandopferaltar gewesen sein, oder nicht? Wenn du den Vorhof hast und draußen ist eine Tür, Jesus ist die Tür, du kommst in den Vorhof und was ist das Erste, was du siehst? Das Kreuz. Ich wusste nichts als das Kreuz. Das ist der Weg. Bist du bereit, durch dieses Kreuz hindurch zu gehen? Stehst du in der Gegenwart Gottes im Allerheiligsten vor dem göttlichen Gesetz und siehst in diesem Gesetz das Antlitz Jesu Christi. Gerardo Nogales hat vor vielen Jahren ein Büchlein geschrieben über, wie man predigen kann. Und vorne auf diesem Büchlein sieht man die Gesetzestafeln, aber im Hintergrund hinter den Gesetzestafeln und durch sie dringen, angedeutet das Antlitz Jesu. Das Gesetz ist er. Und wenn ich ihn erkenne, erkenne ich, wer ich bin. Und wenn ich ihn aufnehme, bin ich wie er. Ich kann ihn nicht halb aufnehmen, sondern nur ganz. Und das erfordert einen Kampf. Das Ich muss sterben. Deshalb möchten wir jetzt mit der Aussage aus 2. Mose zu Ende kommen. Und ich bitte euch noch einmal, 2. Mose 23 mit mir aufzuschlagen. Und während ihr das tut, habe ich einen anderen Text aufgeschlagen, der mit diesem Vers einhergeht. 2. Mose, Kapitel 23, Vers 7. Ich spreche keinen Gottlosen gerecht. Gott spricht keinen Gottlosen gerecht. Und das ist die nicht verkündigte Wahrheit dieser Zeit. Gott spricht keinen Gottlosen gerecht. Glauben wir das? Es steht hier, aber wir verstehen es nicht. Und deshalb müssen wir es verstehen. Und dann heißt es im 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 19. 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 19. Aber der feste Grund, das feste Fundament Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Und jeder, der den Namen Christi nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. Und jetzt bitte ich euch, dass wir einen Vers im Römerbrief hier hinzuziehen aus dem Kapitel 4. Im Römer Kapitel 4 lesen wir den Vers 5. 4 und 5. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Gott rechtfertigt den Gottlosen. Und es hieß, Gott rechtfertigt den Gottlosen nicht. Wie können wir das verstehen? Und die Lösung hierfür deutet sich an in einem Vers, mit dem wir jetzt zum Abschluss kommen wollen, in den Sprüchen. Sprüche 28, Vers 13. Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, was geschieht dann danach? Der wird Barmherzigkeit erlangen. Der gekreuzigte Herr Jesus, wenn er unseren Sinnen nahe kommt, hat in sich eine solche Macht, weil er lebt und nicht mehr am Kreuze geblieben ist. Dahingegeben für deine Sünden, auferstanden für deine Rechtfertigung, sagt die Bibel. Für deine Sünden dahingegeben, auferstanden für deine Rechtfertigung als lebendiger Sohn Gottes, vermag er dir seine Liebe so nahe zu bringen, dass du beim Hören des Wortes Gottes zu der Entscheidung gelangst, deine Sünden zu bekennen und zu lassen. Ist das geschehen, wirst du gerechtfertigt. Ist das geschehen, erhältst du Barmherzigkeit. Erst dann haben wir unsere Sünden bekannt, haben wir sie gelassen im Namen Jesu, im Vertrauen auf sein Wort, haben wir uns abgewendet von ihm, gehören wir zu ihm, sind wir die Seinen und tragen sein Siegel, das Siegel der Erlösung und erhalten ein neues Herz. Doch Gott rechtfertigt den Gottlosen, der sich von seiner Sünde nicht trennt, nicht. Wohl aber den, der entschieden und entschlossen im Namen Jesu, zerbrochen vor ihm, sich von seiner Sünde lossagt. Und der dies wirkt, ist der Heilige Geist. Reue kommt von Gott. Sündenbekenntnis kommt von Gott. Ich kann nicht bereuen ohne Gott. Ich kann die Sünde nicht bekennen ohne Gott. Es ist sein Werk. Es ist sein Geschenk. Er wirkt es. Lese nur und lass es an dir geschehen. Lass das in dich hinein gelangen, was du nach außen tragen kannst. Ich schließe mit einer Illustration, die mich sehr bewegt hat, von Bruder Nogales. Wir gehen auf unsere Knie und beten um die Vergebung unserer Sünden und sagen, Herr, nimm mir diese Sünde hinweg, oder wir nennen sie beim Namen, oder meine Verbitterung, dass ich nicht vergeben kann und all dies. Und da haben wir die Sünden, die wir uns aufladen oder aufgeladen haben in unser Leben. Und jetzt bekennen wir sie dem Herrn. Und wir stehen auf und wir gehen mit ihnen weiter. Und Jesus vermag sein Geschenk uns nicht zu geben. Rechtfertigung aber aus Glauben geschieht, wenn ich sage, Herr, ich habe gesündigt konkret. Ich habe nicht vergeben. Nimm es, Herr. Ich habe meinem Ehepartner seine charakterliche Weise in Wahrheit nicht vergeben. Nimm es her. Ich danke dir im Namen Jesu Christi, dass du Jesus und sein Geschenk mir ins Herz gelegt hast und dass ich aufstehen darf in der Freiheit seines Namens und dass ich leben darf im Heiligtum, weil ich meine Sünde am Kreuz abgelegt habe, Jesus sie in das Heiligtum getragen hat, weil sie vergeben worden ist, gelassen worden ist und ich nunmehr frei leben kann im Heiligtum, mich speisend vom Brot des Lebens, zeugnisgebend, weil ich frei bin und das Licht in mir ist und voller Fürbitte, zu der mein Herz gerührt wurde und stehe vor Gottes Gesetz und werde nicht mehr angeklagt, weil seine Gerechtigkeit mir zugerechnet wurde durch ein neues Herz, durch sein Herz. Die Sünde ist zurückgelassen worden und jetzt werde ich geheiligt. Es ist ein Lebenswerk. Ich brauche nie wieder zu fallen. Er wirkt es für mich, auf dass ich die Heiligung nicht zerstöre und erneut gerechtfertigt werden müsste. Lieber Vater, lasst uns jetzt zu einem Gebet gemeinsam niederknien. Lieber Vater, der du bist in dem Himmel, wir brauchen dich. Wir können gar nichts tun aus uns selbst. Unser Stolz ist ohne dich übermächtig. Der Kampf gegen Stolz und Selbstsucht manchmal so schwer, weil wir dich so wenig erkannt haben. Wir danken dir, dass du der Weg bist und bleibst, dass dein Wesen sich offenbart hat am Kreuz von Golgatha, dass du dieses Wesen in menschlicher Natur hineingenommen hast in das Allerheiligste heute des himmlischen Heiligtums. Ja, bei deiner Auferstehung nahmst du es in den Himmel mit und wirst es für alle Ewigkeit bewahren. Und ich danke dir, dass du persönlich an uns wirkst, durch den Tröster, den du gesandt hast. Und der, o Heiland Jesus, dich vertritt an deiner Stadt auf dieser Erde. Durch ihn kommst du erneut zu uns, wie der Vater durch dich zu uns gekommen ist, als du auf die Erde kamst. Und ich danke dir, lieber Vater in dem Himmel, dass du deinen Sohn gegeben hast. Und ich preise dich, o Vater, für den Heiligen Geist, der uns erfüllen möge. Werdet erfüllet mit dem Heiligen Geist, nicht aber ohne Buße, nicht aber, Herr, ohne die Sünde gelassen zu haben, nicht als eine Selbsttäuschung, als ein emotionales Versuchen, sondern als die Entscheidung, die du wirkst. Wirke sie in uns. Danke, dass wir sein dürfen, eins mit dir, im Geist und in der Wahrheit. Und so segne du dein Volk. Salbe du es, ermächtige es, dass es wird wie David, ja wie der Engel des Herrn und wie Gott selbst, wie der Prophet sagt. Und so sende uns aus an diesem Tag, um einander zu trösten. Lass uns wachen und beten, denn der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Lass uns nah bei dir halten und ganz oft unseren Geist in Kontakt bringen mit deinem Wort. Im Namen Jesu danken wir dir dafür. Amen.